Hallo meine lieben Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mobile Talk Podcast. Heute wird es besonders spannend, denn ich habe einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Meinen Freund und Kollegen Dominik Wiedemann von Google. Ich bin Daniel Stanic und normalerweise tauchen wir hier in die Tiefen von Technologie, modern Workplace und Datenschutz ein. Aber heute wird es persönlich. Dominik und ich teilen nicht nur den beruflichen Alltag, sondern stehen auch gemeinsam auf Bühnen, sprechen über Produkte und diskutieren über die neuesten Entwicklungen unserer Unternehmen. Dieser Podcast ist aber anders. Hier werfen wir auch einen Blick hinter die Kulissen, auf unsere Wurzeln, die Herausforderungen als Väter und unsere Gedanken zur faszinierenden Welt der künstlichen Intelligenz. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass Dominik sich Zeit genommen hat, um hier mit mir zu plaudern. Eine Episode, die tiefer geht, persönlicher wird und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung bereitet. Also, schnappt euch eure Kopfhörer, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in eine unterhaltsame, persönliche und informative Episode vom Mobile Talk Podcast eintauchen. In diesem Sinne, let's go! Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Mobile Talk Podcasts. Und heute auch wieder natürlich ein ganz besonderer Gast, wie bei jeder Folge, nämlich der ehrenwerte Dominik Wiedemann von Android Enterprise-Google. Hallo Dominik, wie geht es dir?
Hi Daniel, super geht's mir. Ich hoffe bei dir auch.
Fantastisch, fantastisch. Immer wenn ich mit dir zusammenarbeiten darf, geht's mir natürlich fantastisch.
Das gilt beiderseits.
Dominik, wenn wir über Dominik Wiedemann sprechen, dann fällt mir immer dazu ein, dass dieser Mann eigentlich über 70 Jahre alt sein müsste, weil wenn man all deine Geschichten und deine Erfahrungen mal zusammenfasst, glaube ich, müsste man wirklich meinen, du bist 70 plus. Dabei bist du ein gutes Stückchen jünger natürlich. Und was ich richtig toll bei dir finde, ist, dass du wirklich so viel Erfahrung hast. Natürlich nicht nur in der Mobility-Szene, sondern natürlich auch im privaten Umfeld. Du reist sehr, sehr viel, bist sehr viel unterwegs. Und in deiner Rolle als Trainer im Android Enterprise-Umfeld bei Google natürlich auch sehr, sehr, sehr tief bewandert mit der Mobility-Szene und der Möglichkeit, die die Android-Plattform quasi bietet. Dominik, dennoch, wenn dich jetzt jemand noch nicht kennen sollte, was natürlich sehr schwer fällt, aber wenn dich jetzt jemand nicht kennt und du dich neu vorstellen müsstest, wie würdest du das tun?
Also danke erstmal für die Vorschusslorbeeren. Ich finde es dann immer hart, da noch einen draufzulegen und möchte das Ganze erstmal so ein bisschen hoffen, man sieht mich nicht zu sehr erröten jetzt in der Kamera. Nein, ich bin, wie du gesagt hast, bei Android Enterprise von Google zuständig für das Training und Enablement der Partner, aber ich bin doch schon auch ein Quereinsteiger in der Branche. Ja. Ich bin ein sehr lebensfroher und abenteuerlustiger Mensch. Sehe mich selber als jemanden, der sehr, sehr tolerant und weltoffen durchs Leben geht und neugierig ist, neue Menschen zu treffen. Denn ich glaube, Innovation und Lernen kommt immer da zustande, wo sich Menschen, die sich an den Extremen unserer Gesellschaft bewegen, zusammenkommen und neue Ideen zusammenbringen. Und das gilt für Menschen, das gilt auch für Technologie. Ich bin zum einen sehr neugierig, was Menschen angeht, aber genauso neugierig, was Technologie angeht. Und finde es deswegen wahnsinnig stark, dass ich zum einen eben in einem der innovativsten Tech-Unternehmen der Welt arbeiten darf, zum anderen eben aber auch mit so unglaublich interessanten Menschen wie dir selber zum Beispiel zusammenarbeiten zu dürfen, um dann solche Lösungen zusammenzubringen und sich über neue Themen wie KI zum Beispiel unterhalten zu können und da selber auch Dinge umsetzen zu können.
Das ist sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank, lieber Dominik. Was ich auch bei dir wirklich sehr schätze, also für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, Dominik und ich, wir machen eigentlich auf Monatsbasis, wir hatten jetzt eine Sommerpause, aber normalerweise auf Monatsbasis machen wir unsere gemeinsamen Webinare und sind dabei noch nebenbei noch gemeinsam wirklich in Real Life auf einer echten Bühne vor echten Menschen, also nicht nur digital, und reden dann da tatsächlich über unsere Lösungen, über unsere Produkte, die es da letztendlich gibt, sind einige an der Zahl natürlich, gerade auch im Zusammenspiel Samsung und Google und Android Enterprise natürlich. Ist ganz, ganz wichtig. Aber letzten Endes, was ich wirklich sehr, sehr an dir schätze, und das möchte ich ein wenig versuchen zu transportieren, für diejenigen, die dich wirklich nicht kennen sollten, auch wenn es schwerfällt, dass es da jemand gibt, der dich nicht kennen sollte. Aber was ich an dir wirklich sehr schätze, ist auf der einen Seite deine sehr eloquente Art, deine sehr inspirierende Art. Ich finde, du hast immer sehr viele tolle Ideen, auch oftmals outside of the box, wie, so schön, wie man das auch tatsächlich sagt. Aber dass du das tatsächlich auch so wunderbar sympathisch rüberbringst und das hilft auch meistens auch aus deinen Erfahrungsschätzen. Also egal zu welchem Thema wir auch sprechen, sei es jetzt jetzt nächste Woche gemeinsam mit Microsoft, an dieser Stelle Grüße an Lothar, haben wir ja gemeinsam ein Webinar zum Thema Rug Device, wobei das die Folge wird jetzt nach dem Webinar ausgestrahlt, also nochmal backwards, aber wie dem auch sei. Ich finde das tatsächlich so super inspirierend, dass du dann auch zu jedem Thema, das wir haben, immer auch irgendwo eine Story aus deinem Leben mitbringst. Und das finde ich wirklich toll. Das wollte ich dir schon immer mal gesagt haben. Und dahingehend finde ich auch, dass du auch eine wirklich sehr saubere Aussprache hast. Also vor allem auch im Englischen. Also gerade wenn du Englisch sprichst, finde ich, hast du eine sehr, sehr saubere Aussprache. Woher kommt das?
Ja, es ist zum einen, danke Daniel, mir wird oft gesagt von Norddeutschen, egal wie sehr ich mich um mein Hochdeutsch dann bemühe, du bist der Bayer, gell? Das gerollte R, das ist immer mit dabei, außer natürlich im Englischen, da fällt mir das dann leichter, das so mit einer gerollten Zunge auszusprechen. Aber ja, es kommt aus sehr viel Liebe zu Literatur in meinen jungen Jahren und auch zu der Liebe zur Musik. Ich habe früher selber in einer Band gespielt, wir haben da selber Texte geschrieben und ja, da muss man kreativ werden und ja, da war ich auf anderen Bühnen unterwegs und habe da sozusagen meine ja, sprachlichen Fertigkeiten, aber auch meine Liebe zum einfach öffentlichen Reden und Menschen begeistern und mitreißen so kennengelernt und das auch geschärft wie eine gutmütige Waffe sozusagen und die hat man gut im Köcher, ja.
Sehr gut, sehr gut. Aber dass du wirklich so ein sauberes Englisch sprichst, also vor allem auch einen weitreichenden englischen Wortschatz hast, finde ich. Das finde ich so krass.
Ja, auch da Literatur tatsächlich, Daniel. Mhm. Ich habe Harry Potter Bücher verschlungen. Ich habe sie, glaube ich, 3-mal auf Deutsch gelesen, komplett bevor ich dann gesagt habe, in der 7. Klasse, jetzt musste man wirklich Englisch lernen, weil meine Englischlehrer waren ganz furchtbar. Und dann habe ich angefangen, Harry Potter Bücher auf Englisch zu lesen, ohne viel Englisch zu können. Aber da ich sie auf Deutsch auswendig gekannt habe, ist mir das dann relativ leicht gefallen, mir da einen großen Wortschatz anzueignen. Das Ganze hat sich dann mit Musik natürlich auch wieder weitergeführt und dann durch ganz, ganz viele Reisen. Ich war nach dem Abitur 5 Jahre lang im Endeffekt ein Vagabund, der um die Welt gereist ist. Ich habe hier und da auch gearbeitet natürlich. Ich habe nebenher ein Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Das ist, wer das selber gemacht hat, weiß, das ist jetzt nicht so hart wie ein Ingenieurstudium. Das kann man nebenher machen und ja, habe da die Welt, verschiedene Sprachen, vor allem eben auch Englisch, nochmal sehr stark vertiefen können.
Ja, also auch deine Reisegeschichten finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Gibt es einen Flecken Erde auf der Welt, den du noch nicht bereist hast, tatsächlich in deinen jungen Jahren?
Ja, also ich habe wohl, habe ich mir sagen lassen, einen Onkel zweiten Grades in den USA, Uncle Bob in Dallas, der die Stadt Dallas nie verlassen hat. Ich war noch nie in Dallas. Das wäre tatsächlich ein Ort und einen Uncle Bob, den ich unbedingt mal besuchen möchte. Ansonsten war ich sehr, sehr viel in Asien unterwegs, habe da einige Jahre verbracht, habe Familie in Südamerika, wo ich natürlich oft unterwegs war, eine Fahrradtour durch den südlichen Teil Afrikas, das fehlt mir noch, das ist noch ganz oben auf der Liste, aber ja, auch USA und Uncle Bob muss natürlich mal noch besucht werden.
Uncle Bob, das ist cool, ist aber nicht der Dr. Bob aus dem Dschungelcamp.
Ich glaube nicht. Da hast du mir das Dschungelcamp voraus. Soweit habe ich es noch nicht geschafft in RTL. Da muss ich noch ein bisschen durchseppen.
Okay, sehr gut. Okay, aber du hattest gerade schon erwähnt, deine südamerikanische Wurzeln. Und da hast du mich echt geschockt, da muss ich echt sagen. Du hast uns letztens mal ein Bild mal geschickt. Da siehst du echt aus wie so ein südamerikanischer Freiheitskämpfer. Das werden wir natürlich nicht veröffentlichen.
Pass auf, das machen wir jetzt im Nachhinein, im Editieren machen wir eine kleine Einblendung, Daniel. Ist genau. Überhaupt kein Problem.
Okay, alles. Wenn es für dich okay ist, dann machen wir das natürlich. Also für die, die über YouTube zuschauen, hier kommt jetzt das Bild. Und für diejenigen, die jetzt zuhören, muss ich mir überlegen, ob ich es vielleicht als Cover setze vom Podcast, dann kann man es zumindest auf dem Podcast-Cover sehen. Nein, ja, schaut gerne dann auch kurz bei YouTube vorbei und zieht euch das Bild rein. Ja, also tatsächlich, also Che Guevara 2.0, 3.0 vielleicht.
Ja, ein bisschen gutmütiger tatsächlich. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch, aber ja, damals war ich noch absolut keinen Corporate-Regeln unterworfen. Auch jetzt unterwerfe ich mich den Regeln nicht, aber Bartpflege auf der Reise ist ein bisschen schwierig, wenn man tatsächlich in der Wildnis unterwegs ist. Entsprechend hat das anders ausgesehen. Ja.
Absolut, absolut. Sehr cool, sehr cool. Ja, Dominik, ich hatte schon erwähnt, wir stehen ja sehr, sehr oft auf der Bühne, reden über sehr viele Themen, aber ein Thema, das uns natürlich immer eint, ist natürlich die mobile Produktivität. Und magst du aus deiner Sicht mal kurz zusammengefasst den Zuhörerinnen und Zuhörer mal sagen, was für dich mobile Produktivität ist?
Ja, es ist natürlich in unserem Kontext immer die berufliche Komponente wichtig, ja, aber ich möchte das auch so ein bisschen aufweiten auf die private Nutzung von mobilen Geräten und vor allem dann ganz wichtig die Trennung von Privat und Arbeit, wenn wir über Produktivität sprechen. Und ich glaube, eins der wichtigsten Themen ist dabei, zu vermeiden, dass wir Geräte zu lange, vor allem dann im privaten Bereich auch nutzen, ja, oder dann auch die Arbeit in den privaten Bereich mit reinnehmen und sich das Ganze vermischt. Seit ich Familie habe, ist mir das wahnsinnig wichtig, da wirklich zu sagen, am Feierabend ist absolut Feierabend und ich bin da für meine kleine Babytochter. Und deswegen gehört zur Produktivität eben diese Trennung. Ja, deswegen bin ich auch wahnsinniger Android-Fan, denn wir haben mit Android Enterprise die Möglichkeit, auf einem Gerät die Arbeit und Persönliches dank dem Work-Profile und dem Personal-Profile komplett zu trennen. Und das ist für mich so mit der größte Grund, wirklich auf dieses Thema auch genauer zu schauen. Das möchte ich auch jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, der das noch nicht kennt. Ja, was ist so ein Work-Profile oder auf Deutsch das Arbeitsprofil, das man wirklich am Feierabend ausschalten kann und dann hört man nichts mehr von der Arbeit. Der andere Teil ist natürlich, wie produktiv bin ich jetzt in der Arbeit tatsächlich unterwegs mit meinem Device? Und da gehört dazu das Gerät selber, wie das gemanagt ist und welche Tools ich zur Verfügung habe. Und zum einen natürlich sollte ich in der Arbeit keine ungemanagten Geräte verwenden. Also ich muss irgendwo darauf zugreifen können als IT-Admin für mein Unternehmen und hier sagen, ich gebe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau die Tools an die Hand, die sie brauchen, um ihre Arbeit zu machen, aber auch nicht mehr als das, damit ich meine Belegschaft nicht unnötigen Ablenkungen aussetze. Das heißt, ich entscheide mich für gewisse Tools, rolle die auf die Geräte aus und halte mich dann auch daran, dass ich eben diese Kommunikationsstandards zum Beispiel nutze. Wir haben hier jetzt eine Recording-Session in einem Software-Tool, das Daniel gerne nutzt. Ja, andere Unternehmen nutzen andere, aber ich muss mich daran halten. Produktivität heißt natürlich weiter, ich muss mich up-to-date halten mit dem, was heutzutage auf dem Markt passiert. Und das eine Zukunftsthema ist dabei natürlich die künstliche Intelligenz und wie wir die nutzen können, um schneller und produktiver arbeiten zu können. Bei uns intern, im Android Enterprise Team zum Beispiel, nutzen wir künstliche Intelligenz jetzt schon, um Videos, Training-Videos, die wir aufnehmen, direkt zu übersetzen in andere Sprachen mit einer Voice-Dubbing-AI, die uns nicht nur die Sprache übersetzt und den Ton dabei, sondern gleichzeitig auch den Lip-Sync im Video zum Beispiel mit transportieren kann in die neue Sprache. Und wir brauchen nicht mehr das gesamte globale Team in allen verschiedenen Sprachen anschreiben, sagen, guck mal, hier gibt es wieder ein neues Video, könntest du das mal mit aufnehmen und hier ist der Text für die Übersetzung. Das macht jetzt AI für uns. Und für mich selber habe ich auch festgestellt, ich habe aufgehört zu googeln. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Daniel, aber ich gehe nicht mehr auf Google und suche nach irgendeinem Begriff. Ich gehe eigentlich nur noch in den Browser, wenn ich schon weiß, auf welche Website ich gehen möchte. Ansonsten gehe ich zu Google Bard oder ChatGPT und schicke da eine Anfrage rein. Und zwar auch nicht mehr mit der Tastatur, sondern ich diktiere das Ganze mit meiner Stimme. Und das sind Fortschritte in der Produktivität, die durch KI möglich werden, die, glaube ich, wahnsinnig wichtig sind. Jetzt ist natürlich das Thema KI, Daniel, ne? Du weißt das selber, bei euch ist auch nicht jede KI erlaubt im Unternehmen, das einzusetzen. Irgendwie machen wir es dann doch. Ja, also ich mache das sehr gerne, auch für arbeitstechnische Belange. Da haben wir noch keine genaue Kommunikation bekommen. Ja, selbst bei uns intern ist das noch nicht genau festgelegt, was wir hier nutzen dürfen und was nicht. Man muss sich aber aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich darum kümmern. Und natürlich auch, wenn man wissen möchte, was passiert denn eigentlich mit den Unternehmensdaten, die ich eventuell so einer KI gebe. Ja, also das kommt alles jetzt im Sinne der Produktivität natürlich dann auch auf uns zu, darüber zu sprechen. Wie steht ihr denn da gerade, Daniel, und wie gehst du mit KI in deinem Arbeitsalltag eigentlich um?
Ja, ganz, ganz toller Punkt natürlich. Und es ist der absolut nächste logische Schritt von der mobilen Produktivität Richtung KI auch zu gehen. Es ist so, dass wenn jetzt jemand bei mir ins Auto mit einsteigt und ich fahre jetzt kein US-amerikanisches Trendauto wie viele aus meinem Bekanntenkreis, sondern ein deutsches Produkt, aber auch da hat sich da schon, was KI angeht, sehr viel getan. Das heißt, ich kann dem Fahrzeug alles mitteilen, was ich brauche. Es ist mir kalt, es ist mir warm, ich möchte gern dorthin, ich möchte gern jemanden anrufen, ich möchte das und das und das. Das heißt, Spracheingabe, Spracherkennung ist enorm wichtig und auch in meinem täglichen Doing, im Ablauf her, auch nicht mehr wegzudenken. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich spreche eigentlich, also ich habe 3 riesen Displays in meinem Auto und die bediene ich seltenst mit den Fingern, nicht nur wegen dem Fingerdatschern, da bin ich auch so ein kleiner Monk, da muss ich immer nachpolieren, das möchte ich nicht gerne haben, sondern mache das gerne mit Sprache. In meinem ersten Modell, was ich hatte, muss ich tatsächlich noch auf die Tastatur drücken, oben am Lenkrad. Mittlerweile sage ich nur noch, hey, und dann öffnet sich der Sprachassistent von meinem Fahrzeug und dementsprechend spreche ich sehr, sehr viel mit Technologie. Und das Ganze adaptiert sich dahingehend, so wie du schon sagtest, auch tatsächlich in das mobile Arbeiten. Das heißt, ich nutze auch die Sprachassistenten und nicht nur einen, sondern mehrere. Ich habe tatsächlich einige, die ich auch für mein tägliches Doing auch tatsächlich nutze. Hey, wann ist mein nächster Termin? Wie lange geht dieser Termin? Mit wem habe ich den Termin? Und diese Infos bekomme ich zurück. Das ist für mich ein Riesenmehrwert. Und wenn ich dann nochmal weiter denke, ich sitze jetzt hier in meinem Homeoffice, aber spreche natürlich auch mit meinem Haus. So sagt man das natürlich, ich spreche mit meinem Haus und sage dann auch, hey, mach Licht an, fahr die Rollladen hoch, fahr die Rollladen runter, fahr die Heizung hoch, fahr die Heizung runter, etc. Zeig mir den Hauseingang, dann sehe ich sofort. So. Das sind, hole ich da jetzt so extrem weiß aus, weil ich damit sagen möchte, ist, dass sich das verinnerlicht hat bei mir und ich so auch mobil arbeiten möchte und auch produktiv bin. Es erspart sehr viel an Tipperei, es erspart sehr viel an manuellen Tätigkeiten, die ich hier habe. Und von daher für mich ein absolut essentieller Bestandteil meines Arbeitsalltags, mit KI zu arbeiten und auch mit KI zu sprechen. Natürlich muss man da natürlich drauf achten, du hast es ja erwähnt. Es gibt natürlich die Problematik, dass man jetzt keine Confidential-Sachen. Ich meine, du und ich, wir arbeiten ja jeden Tag mit Confidential-Data zusammen und wir müssen ja darauf achten, wie gehen wir damit um und wohin dürfen sie rausgeben und wo nicht, das ist ganz klar. Und ist auch richtig so, dass man da achten muss, weil letztendlich gibt man die Daten irgendwo anders hin, ob sie jetzt letztendlich abgegriffen werden oder nicht, ist natürlich ein anderes Thema. Aber dennoch gibt es da Richtlinien, die man zu berücksichtigen hat. Aber auch von daher, ja, es hilft auch einem, kreativ zu sein. Gerade wenn man etwas Neues erfahren möchte, fragt man eine KI. Weil eine KI hat natürlich einen ganz anderen Background, einen ganz anderen Horizont als einen selber. Und am Ende des Tages spart es einfach unheimlich viel Zeit. Ich mache ja auch gerne Videobearbeitung und auch Editierung. Und wie du auch schon sagtest, wenn man die Möglichkeit hat, seinen Content, den man auf einer Sprache aufgenommen hat, dann noch per KI in eine andere Sprache verwandeln zu lassen und dabei auch noch den Lip-Sync dazu mit anpassen zu lassen, das ist crazy. Das ist so gut. Also jedes Unternehmen, was da draußen ist, kann sich dann vorstellen, okay, ich mache diesen Content auf Deutsch, das ist meine Muttersprache, ich komme damit super klar, ich bin da felsenfest, dann mache ich das und lasse das von einer KI ins Englische, ins Französische, Italienische, whatever, übersetzen und spare sehr, 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 sehr viel Zeit. Weil jeder weiß, Content Creation kostet Zeit, kostet sehr viel Aufwand. Und wenn man einen schlechten Tag hat und man es in der zweiten oder dritten Sprache oder in der vierten Sprache, die man spricht, nicht sauber hinbekommt, dann ärgert das natürlich einen. Ja, von daher ist es natürlich ein riesen Mehrwert. Aber wenn wir schon beim Thema Sprachen sind, Dominik, wie viele Sprachen sprichst du denn eigentlich?
Ja, also Deutsch und Englisch darf ich als Muttersprachen auflisten. Spanisch kommt mir sehr fließend noch von den Lippen, obwohl ich die Möglichkeit in letzter Zeit nicht mehr so viel hatte, das zu sprechen. Französisch nach ein paar Gläsern Wein. Ja, wie das dann qualitativ rüberkommt, weiß ich nicht genau, aber okay. Es geht. Ja, mein
ein Nepali. Ein Bayer, der Wein trinkt? Okay.
Ja, ja, doch. Deswegen spreche ich es auch nicht so oft. Ne? Das ist natürlich normalerweise das Weißbierglas an meiner Seite, eher das Weinglas. Keine Frage. Nein, aber
okay, ja. Okay, wir waren bei 4.
Ja, genau. Nepalesisch würde ich sagen in Grundlagen. Ja, so Smalltalk. Ich komme ganz gut durch das Land dort. Das ist so okay. Einer meiner Zufluchtsorte auf dem Planeten. Das ist ein wunderschönes Land. Und ich habe dort sehr enge persönliche Verbindungen hin. Ja, und tatsächlich hat meine Mutter, die aus Paraguay kommt, aber deutschstämmig ist, Plattdeutsch gesprochen, was man auch als eigene Sprache tatsächlich sieht. Ja, es wird nicht als Dialekt gezählt. Und das ist auch ein abgewandeltes Plattdeutsch von dem normalen deutschen Platt. Ja, das hat sich durch die Historie, wo diese Vorfahren so unterwegs waren, so ein bisschen verändert. Und das ist also ein südamerikanisch-deutsches Platt, das ich ja ein bisschen spreche, aber sehr gut vor allem auch verstehe. Und ja, kann man als Sprache, glaube ich, noch zählen.
Super interessant. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja? Okay, also waren wir jetzt bei eigentlich 6, wenn man Plattdeutsch
da. Ja, geht in die Richtung, ja.
Also, ja. Wahnsinn, sehr schön. Ja, also ich selber arbeite an meiner vierten Sprache, 3. Alles super. An der vierten arbeite ich gerade noch. Ich finde Sprachen sehr, sehr interessant und das zeigt aber auch, dass du das Reisen wirklich liebst. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn du mit sehr, sehr vielen Sprachen ausgestattet bist und mit verschiedenen Sprachen sprechen kannst.
Ja, es bringt uns näher an die Menschen dort heran. Ja, das ist auch in Zeiten von Real-Life-Translation, wo du einen Plug im Ohr hast. Ich glaube, ohne den Plug im Ohr geht es immer noch am besten, ja.
Ja, absolut, absolut. Ja, sehr schön. Ja, und in diesem Zusammenhang mit KI, wir sind ja beide KI-Fans. Es freut uns ja wirklich beide, dass sich da dieses Jahr so viel noch getan hat. Und dahingehend wäre meine Frage, lieber Dominik, hast du Angst vor Skynet? Also hast du Angst, dass KI böse werden kann?
Sagen wir mal so. Kann böse werden. Ich habe aber keine Angst, weil ich weiß, wie ich in der Wildnis überlebe. So, mit der Info dürft ihr jetzt anfangen, was ihr wollt, aber ich glaube, man kommt schon irgendwie klar. Nein, vor Skynet habe ich keine Angst. Ich glaube nicht, dass wir kurz vor dem Durchbruch einer, wie nennt man das im Deutschen, ich weiß nicht, die Sentient AI sind. Ne? Und selbst wenn, dann glaube ich, bekommen wir das hin, dass wir uns da nicht selbst auslöschen. Vielleicht bin ich da naiver Optimist, aber das ist die Einstellung, mit der ich ins Leben gehe. Und ich glaube, bis der Zusammenbruch kommt, bin ich mit einem Lächeln unterwegs, statt mit Sorgen jeden Tag. Das gefällt mir so rum besser.
Sehr schön. Ich hatte jetzt in der Podcast-Folge vor dir, habe ich mit Martin Becker gesprochen. Und Martin Becker hat auf diese Frage sehr toll geantwortet. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Er hat nämlich gesagt, er glaubt nicht, dass KI böse wird, weil KI fehlt die Menschlichkeit.
Das ist deep, ja, ja.
Das ist really deep, ja. Also das fand ich wirklich klasse und hat mir auch diese Sichtweise auf das Thema komplett anders ermöglicht. Er sagt auch, ja, KI kann gefährlich werden, weil sie von Menschen stammt, aber die Boshaftigkeit kann er einer KI nicht zutrauen, weil letztendlich ja die Menschlichkeit fehlt.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Das ist ein absolut guter Punkt und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe es wie du. Ich sehe das Positive und ich denke, wir werden dahingehend auch die richtigen Schritte gehen, dass wir das zum einen regulieren und natürlich auch dafür Sorge tragen, dass das alles safe vonstatten geht. Auch in diesem Sinne, dass man das auch kontrolliert in diesem Kontext, gibt es auch das Thema Digitalisierung generell in Deutschland, ist ja auch so ein Riesenthema, was vielleicht auch schwierig ist, vielleicht auch, ja, auch deswegen schwierig ist, weil die Leute, auch das hatte Martin nämlich gesagt, auch Sündenböcke suchen. Und das ist ja meistens auch die DSGVO. Man sagt ja auch immer, ja, ich kann nicht digitalisieren, weil DSGVO. Was ist die DSGVO für dich und wie siehst du das?
ein furchtbar ungelenkes, extrem deutsches Wort, erst einmal.
Datenschutzgrundverordnung, ja.
Ohne hier anarchisch klingen zu wollen, sind wir doch ein Volk, das Bürokratie sehr, sehr liebt. Aber wie man sagt, Zivilisationen mögen untergehen, Bürokratien tun es nicht. Es wird uns immer bestehen bleiben. Ist tatsächlich so, Daniel. Bürokratie vergeht so schnell nicht. Da kannst du einen Regimewechsel haben oder was du möchtest. Der Apparat bleibt bestehen. Mhm. Und es ist zum einen natürlich zum Schutz unserer persönlichen Daten da, aber ich merke auch, dass das, was wir zum Beispiel an KI-Möglichkeiten jetzt haben, das wird nicht genutzt wegen DSGVO, ja, und wegen diesen strengen Auflagen, die wir uns da selbst machen. Ich finde es manchmal schade, sind verpasste Chancen, vor allem, wenn sie verpasst werden, weil man nicht weiß, wie die Technologie funktioniert und einfach nur das Damoklesschwert DSGVO über Dinge hängt, die eigentlich aus dieser Brille heraus nicht problematisch sein müssen.
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. DSGVO wird oft als Sündenbock quasi hingestellt und sagt, ja, ich kann nicht digitalisieren, weil DSGVO. Was aber die wenigsten wirklich wissen, ist, dass die DSGVO natürlich auch für analoges dann gilt. Das heißt, wenn ich meine Prozesse analog führe und habe dort auch meine Datenschutzverstöße, zählt die DSGVO genauso. Von daher wird es ja oft nur vorgeschoben als Erklärung, weil DSGVO hilft auch bei der Digitalisierung und sorgt dafür, dass alles in die richtigen Bahnen läuft natürlich. Ja. Ja. Daher ein ganz, ganz wichtiges Thema und man sollte die DSGVO auch nicht verteufeln oder als Sündenbock darstellen, aber ich appelliere dahingehend natürlich immer gerne an alle, die da draußen sind und die DSGVO nicht mögen. Es hat seinen Vorteil. Es hat seinen Riesenvorteil, dass man heute so leben kann, wie man leben kann, ja, letztendlich. Weil du bist der Herr deiner Daten und es steht dir natürlich frei, auch für das Recht deiner Daten einzustehen zu können. Als kleines Beispiel, ich glaube, ich hatte es noch nicht in dem Podcast erwähnt, es gab mal einen Mobilfunkshop, ich möchte jetzt nicht den Provider nennen. Da habe ich damals als frisch 18-Jähriger, 19-Jähriger mir eine UMTS-Karte gekauft. Erinnerst du dich noch an die UMTS-Karten, die man damals sich per PCMCIA-Slot in sein Notebook reingeschoben hat, um mobil mit dem Notebook arbeiten zu können? Und da hatte ich damals einen Vertrag abgeschlossen und dieser Shop-Betreiber, es hat auch nichts mit dem Provider zu tun, aber dieser Shop-Betreiber, der dort war, hat leider meine Daten genommen, um mehrere Verträge abzuschließen auf meinen Namen. Sind für mich keine Kosten entstanden, aber es wurden letztendlich meine Daten dahingehend quasi missbraucht für seine Bonis, die er dadurch bekommen hat. Und irgendwann kam der Provider auf mich zu und hat gemeint, ja, das heißt, warum brauchen Sie denn 28 Verträge? Und dann ist es natürlich alles aufgeflogen, etc. Ich habe dann auch Anzeige erstattet. Der Shopbetreiber war dahingehend aber schon pleite und über alle Berge. Und damals hat es die Polizei auch nicht großartig interessiert. Die haben gesagt, gut, sie hatten ja keinen finanziellen Schaden, ist ja nichts passiert. Wurde zwar ihre Personaldaten verwendet, um Verträge abzuschließen, aber ist ja nichts passiert. Und dann war das Thema auch vom Tisch. Sieht heute natürlich ganz anders aus. Wenn das heute passieren würde, hätte ich natürlich schon längst einen Datenschutzverstoß publik machen können oder anzeigen können und dementsprechend auch eine Entschädigung dafür bekommen, weil es ist kein Kavaliersdelikt. Ja? Und letzten Endes hilft uns die DSGVO, auch solchen Schindluder dann auch zu verhindern.
Absolut, absolut. Ich finde es auch wichtig. Mein aktuellstes Beispiel ist eine Shopping-App aus China mit orangen Label. Man sieht sie, glaube ich, öfters mal. Ich war neugierig, habe mir das Teil natürlich runtergeladen und hier und da auch mal was für 12 Cent bestellt, wie man das als guter Neukunde macht. Ne? Und habe das Ding dann auch sofort wieder deinstalliert. Denn Milliardäre shoppen so tatsächlich nicht, wer den Werbeslogan kennt. Nein, aber es ist dann so gewesen, dass ich E-Mails nach wie vor natürlich bekommen habe. Hier, komm wieder zu uns und was ist denn mit deiner Shopping-Historie los? Geht in den Spam, unsubscribe und siehe da, nach wie vor bekomme ich zweimal in der Woche eine E-Mail von diesem Anbieter, landet zwar im Spam-Postfach, ja, aber das kommt immer noch rein. Das heißt, meine E-Mail-Adresse wurde auf meinen Wunsch hin trotzdem nicht gelöscht. Also schon allein das, muss ich sagen, ist ein DSGVO-Verstoß. nenn mich Bürokrat, aber es ist schon nervig, dass ein Unternehmen sich daran nicht halten möchte. Ja? Und ja. Ich finde es deswegen durchaus wichtig, ja, dass wir mit Daten von Menschen ehrlich umgehen.
Absolut, absolut. Aber auch dahingehend wird uns KI sicherlich helfen können, weil du letztendlich auch wirklich, ich denke mir mal, es wird irgendwann mal so möglich sein, dass ich einem persönlichen Assistenten, den ich neben mir habe, dann auch sage, hör zu, listen wir mal auf, bei welchen Providern ich überall gelistet bin oder bei welchen Providern oder auch Plattformen, und dass mir diese KI das dann auch quasi mitgeben kann. Und auch dahingehend, wenn ich überlege, wie viel Zeit man sich letztendlich ersparen könnte mit einer KI, weil man wieder an irgendeiner Beschäftigung dran ist, die man einer KI übergeben könnte, beispielsweise Fotos sortieren. Ich hatte tatsächlich den Fall, ich hatte mich verklickt, wie es ja manchmal so passieren kann, und habe dann plötzlich einen Teil meiner Fotobibliothek nochmal dupliziert und dann noch in verschiedenen Ordnern. Ist ganz blöd gelaufen, ja. Ich frage mich selber, wie ich das noch hinbekommen habe, aber ist auf jeden Fall passiert. Ja, und dann war ich damit beschäftigt, diese Fotos von Hand wieder aus den einzelnen Lokationen da wieder rauszunehmen. Und da hätte ich mir einfach nur gewünscht, dass ich einer KI sagen kann, hör zu, das, was da gerade passiert ist, mach das rückgängig und zieh es aus den verschiedenen Teilen wieder raus. Das war jetzt mit dieser Applikation, wo es passiert ist, also mit dem Explorer, leider nicht möglich, war eine dumme Konstellation, wie gesagt. Und aber da hat es mich echt geärgert, das hat mich echt Zeit gekostet, auch meine, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, aber das ist wieder Lebenszeit, wo ich denke, ah, die hätte ich jetzt auch anders verbringen können.
Auf jeden Fall, ja. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch, da ist mir etwas klar geworden, was den Fortschritt von KI angeht. Da hat mich jemand gefragt, was denkst du, wird das große nächste Ding, wird das Ding ein Bewusstsein entwickelt? Und dann ist mir aufgefallen, die meisten Leute nutzen das, was jetzt an Möglichkeiten schon da ist, noch fast gar nicht aus. Ja. Was uns fehlt, ist erstens, startet damit umzugehen. Und zwar nicht morgen, sondern heute. Ja, geht einfach auf Bard oder geht zur ChatGPT-App, ladet euch die runter, nutzt das. Zweitens, was uns fehlt, ist die Integration von diesen künstlichen Intelligenzen in unsere Systeme, Daniel. Ne? Wie du meinst, ja. Das kann eventuell noch nicht auf meine Bilder zugreifen. Das könnte natürlich alles herausfiltern, was nicht wichtig ist. Ja? Kann mich auch besser kennenlernen. Was uns fehlt, ist nicht die KI-Technologie, sondern die Integration dieser Technologie in unsere bestehenden IT-Systeme. Aber da haben wir natürlich das Thema Legacy, also unser Erbe an IT, das ist uns manchmal einfach nicht erlaubt, darauf Zugriff dann zu geben. Also ich glaube, im Moment sind wir technologisch an einem Stand, wo wir schon ganz, ganz viel haben, das wir aber nicht nutzen können. Das heißt, unsere Systeme, die wir bisher genutzt haben, müssen sich erstmal an KI anpassen, bevor wir die nächsten Schritte überhaupt, ich sag mal, sinnvoll nutzen können.
Absolut, so sehe ich das auch. Und es wird vielleicht schneller gehen als gedacht. Ich hoffe es zumindest, dass wir dadurch, dass das Ganze auch dann lokal geschehen kann und ich nicht immer eine Internetverbindung brauche und ich das dann noch mit verschiedenen anderen Systemen koppeln kann, wird das, glaube ich, ein riesen Gamechanger. Ja, wenn auch mein Haus, was das ja Stand heute schon kann, da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen ausholen, wenn wir jetzt mal Richtung SmartThings gehen von Samsung, das fand ich auch so wirklich brachial in der Präsentation von meinem Kollegen, der hat dann gezeigt, das Haus wird dann letztendlich wirklich smart, also nicht nur smart, dass ich Licht und Rollläden steuern kann, sondern das Haus erkennt, okay, ich habe so und so viel Einwohner gerade in mir drin, also meine Familie ist komplett, ich brauche jetzt tatsächlich ein beheiztes Kinderzimmer, ich brauche ein beheiztes Schlafzimmer. Ich habe jetzt eine derartige Sonneneinstrahlung. Das Haus weiß dann, okay, ich habe dann dementsprechend Stromüberschuss. Ich kann das letztendlich tatsächlich in die Klimaanlagen übergeben oder in die Heizung oder eben in die Waschmaschine oder in den Geschirrspüler, der gerade läuft. Und wenn das Haus merkt, okay, ich habe jetzt weniger Sonneneinstrahlung, ich produziere weniger Strom, ich muss damit jetzt irgendwie haushalten, tausche vielleicht noch meine Stromleistung mit meinem Fahrzeug, das in der Garage steht, und mache einen Swap der Stromleistung, dass ich dann sage, okay, dann geht eben die Heizung oder eben der Dishwasher, also der Geschirrspüler, in einen Eco-Modus und auch die Waschmaschine in den Eco-Modus. Und wenn ich dann weiß, ich habe jetzt wieder mehr Strom, gehe ich aus dem Eco-Modus raus, vollautomatisch. Ja. Und das ist, wo ich sage, wow, das ist genau die Technologie, die man sich eigentlich wünscht, dass einem die Effektivität ermöglicht, Energie zu sparen, aber natürlich auch Zeit einzusparen, dass ich mich nicht hinsetzen muss und jetzt Gedanken machen muss, oh, ich habe vergessen, das Kinderzimmer vorzuheizen, damit die jetzt ins Bett gehen können. Und. Also, jetzt bin ich wieder abgeschweift, aber das Thema KI im Alltag, ja, so schnell wie möglich bitte.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich bin begeistert, was sich da dieses Jahr schon allein getan hat. Wenn man bedenkt, wann haben wir alle angefangen, ChatGPT zu nutzen? War das im Februar, im März? Mhm. Das sind keine 12 Monate, Daniel, ne? was sich da entwickelt hat in dieser kurzen Zeit. Ja, wieder Microsoft wie Google, jetzt auch Samsung bald, da nicht nur aufgesprungen sind, sondern das Ganze dann wirklich unglaublich weiter vorangetrieben haben. Wenn wir uns überlegen, welche anderen Innovationen, wie lange die gebraucht haben, sich wirklich in der Gesellschaft zu verankern. Ja, das sind Quantensprünge, die wir gerade machen hier. Das ist unglaublich.
Absolut.
Also die nächsten 12 Monate werden mit Sicherheit nochmal schneller, was die Integration von KI angeht, als die letzten 12. Und was darüber hinaus noch passiert, wenn wir erstmal im Alter sind, dass wir Hilfe zu Hause brauchen, Daniel, bin ich mir sicher, gibt es einen Roboter, der uns kennt und jederzeit helfen kann. Wir werden Altersheime nicht benötigen. Ja, das ist etwas, da bin ich mir absolut sicher. Also die Welt wird sich da unglaublich verändern.
Das hoffe ich auch. Dahingehend auch, was ich so super spannend fand, aber das war, glaube ich, auch schon 2 Jahre her, wenn nicht sogar 3 Jahre. Du erinnerst dich noch, als Google den Google Assistant vorgestellt hat, dass der quasi einen Friseurtermin ausgemacht hat. Ja. Wie nervig ist das denn bitte? Ich habe es heute Morgen auch gehabt. Ich musste etwas nachbestellen. Ja, in der Vorweihnachtszeit ein bisschen im Stress gewesen und jetzt vergessen, was zu bestellen oder mitzubestellen. Das muss man dann nachbestellen. Das ging dann nur über die Hotline, ging nicht über den Online-Shop, bla 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 bla. Und dann war ich tatsächlich wieder in der Hotline drin, um zu sagen, ich hätte gern das noch als Nachbestellung. Und ich wünsche mir einfach, dass ich sagen kann, hey, Bart oder wer auch immer, also für diejenigen, die es nicht wissen, Bart ist ja der Assistent oder die künstliche Intelligenz von Google, dass wir dann dort tatsächlich sagen können, okay, Bart, besorg mir bitte diese Nachbestellung, ohne dass ich jetzt zum Hörer greifen muss, sondern dass tatsächlich dieser Assistent dort anruft und das für mich umsetzt und mit dem Gegenüber, einem echten Menschen, tatsächlich spricht und dann letztendlich denkt, okay, es ist kein Computer oder kein Roboter, der jetzt mit mir spricht, es ist tatsächlich ein echter Mensch, also Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, ohne dass es der Gegenüber merkt. Das ist das, was ich mir wünsche.
Das ist schon ziemlich abgefahren, ja. Ich glaube, wir werden da in ein Zeitalter kommen, wo KIs miteinander kommunizieren, die einfach stellvertretend für uns Dinge erledigen. Ne? Also meine Frau beschwert sich auch manchmal schon über meine Freundin, die da Google heißt, die mir morgens meinen Tag erstmal zusammenfasst und mir einen guten Morgen wünscht, bevor sie zu Wort kommt. Ja, das ist natürlich das Leben mit der Technologie, wenn man sich so weit darauf einlässt.
Genau. Okay. Wie gesagt, KI, eines der Trendthemen. Und da werden wir uns in einem kleinen Special auch nochmal am Ende dieses Jahres nochmal drüber unterhalten, in einem Livestream. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dominik, du hattest ja schon ein paar Mal erwähnt, du bist ja auch Papa geworden. Ich würde jetzt schon gerne sagen, mal ein frisch gebackener Papa, aber sind jetzt auch schon ein paar Wochen her. Und wie fühlt es sich denn so an, Papa zu sein oder den Titel Papa zu haben?
Oh, das ist wie ein Doktortitel. Schreibe ich mir gerne in den Lebenslauf. Ist super, kann ich jedem nur empfehlen. Nein, tatsächlich haben wir den Baby-Jackpot gewonnen zu Hause. Ein sehr, sehr liebes Kind und ich habe da wahnsinnig viel Spaß dabei und muss auch sagen, du und ich in der Tech-Branche, Daniel, dürfen ja auch zum Glück zum Großteil zu Hause arbeiten. Ja. Und dadurch ist man auch einfach da für die Familie und es ist unglaublich schön, das vereinen zu können, Beruf und Familie, dass man ja nicht nur der Ernährer ist, wie das im klassischen Modell so war, ne, sondern dass man auch wirklich Teil des Lebens ist von der nächsten Generation. Ich finde das wahnsinnig toll und bin meinem Arbeitgeber Google hier auch unglaublich dankbar dafür.
Ja, absolut. Und es ist ja auch, was auch zu unserem Alltag gehört oder zu unseren Themen, die wir jeden Tag auch sprechen, Modern Work, Modern Workplace. Wir beide zumindest, können ja wirklich von jedem Flecken aus dieser Welt auch arbeiten, ob wir jetzt zu Hause sind oder im Office oder am Flughafen oder jetzt irgendwo in einem Hotel sind, wir können ja immer arbeiten. Natürlich gibt es ganz viele Berufszweige, wo es eben nicht geht, klassische Briefträger oder Paketdienst, natürlich, da kann das Paket nicht digital zukommen lassen, das ist klar. Aber dieses Modern Workplace, wie du schon sagst, dass es so auch wunderbar vereinbar ist und dass man diesen Mehrwert auch tatsächlich hat, diese Familienzeit auch miterleben zu dürfen. Natürlich, ja, es hat auch nicht jeder die Möglichkeit, so wie du und ich, dass wir in einem separaten Raum sind und hier unsere Arbeit erledigen können. Da haben wir schon das glücklos gezogen. Aber dennoch ist es, wie du schon sagtest, ein Mehrwert, dass man nicht nur eben 9-to-5 dann nach Hause kommt, mit Reisezeit dann 18, 19 Uhr nach Hause kommt und dann eben nur noch die wenigen Stunden hat, die ein Kind dann abends noch quasi mitgeben kann für seinen Vater. Ein riesen Mehrwert. Aber ich muss auch sagen, und ich weiß aus deinen Geschichten oder aus deinen Erzählungen, dass du ja auch sehr erholt aussehen kannst, dadurch, dass das Kind ja auch wirklich sehr, sehr gechillt ist.
Ja. Also anfangs mussten wir das Kind sogar zum Füttern nachts aufwecken. Ja, mittlerweile lassen wir es durchschlafen. Und ja, man darf das gar nicht zu laut sagen an die Eltern da draußen, die viermal nachts ran müssen an den Babydienst. Ja, aber es macht schon Spaß. So, ja.
Genau, aber ich muss da auch relativieren. Ich habe ja zwei Jungs und der erste Junge war auch komplett oder ist bis heute komplett gechillt, schläft seine 12 Stunden und wie du schon sagtest, auch als Baby muss man es da aktiv wecken, um noch seine Nahrung zu bekommen. Aber das zweite Kind ist das komplette Gegenteil. Ja, also wirklich party hard, auch durch die Nacht durch, wenn es mal sein muss, gibt es auch. Von daher an alle Eltern da draußen, die der Meinung sind, okay, das erste Kind ist schon so stressig, dann wird das zweite Kind auch so stressig. Mm-mm. Muss überhaupt nicht heißen. Ja, das zweite Kind kann komplett gechillt sein. Und auch für dich, Dominik, wenn das erste Kind komplett gechillt ist, heißt es nicht, dass das zweite Kind auch komplett gechillt ist. Also das ist wirklich ein Glücksspiel.
Für das gibt es dann den KI-Roboter, der die Windel und die Flasche nachts macht. Gar kein Problem. Genau. Da verlasse ich mich auf Technologie. Sagen wir den Samsung-Kollegen vielleicht in Korea, ne? Die basteln ja auch an Robotern, dürfen da gerne mal was das Windeln wechseln kann machen.
Genau. Okay. Aber kommen wir mal zu einem Thema, das auch wichtig ist und worüber man auch sprechen sollte. Auch ein Part der DSGVO vielleicht ist. Und zwar der Thematik, dass man sein Kind online posten sollte oder nicht sollte. Wie siehst du das?
Ja, schwierig, Daniel. Ich habe bis jetzt noch keine Bilder von meinem Baby irgendwo öffentlich gepostet. Mhm. Mhm. Es ist jetzt keine Diskussion, die ich aktiv führe. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, da bin ich neuer Papa. Ich weiß noch nicht, wie es mir damit gehen würde oder gehen wird. Im Allgemeinen bin ich da ja vielleicht auch wieder zu naiv. Ich hätte persönlich kein großes Problem damit. Wie siehst du das denn, Daniel? Ich muss dir wirklich sagen, ich habe mir noch nicht wahnsinnig viele Gedanken dazu gemacht.
Ja, ich sehe das sehr breit gefächert. Es kommt immer darauf an, wie in allen Dingen kommt es immer darauf an. Man muss auch immer bedenken, es gibt ja auch wirklich Leute, die auch gerne übertreiben, wirklich gerne übertreiben und völlig ohne irgendwelche Gedanken Sachen posten, wie beispielsweise wichtige Dokumente, Zeugnisse etc., was ja eigentlich nichts im Internet zu verlieren hat. Aber das sind dann auch so Themen wie beispielsweise das eigene Kind in der Badewanne oder am Strand zu fotografieren und dann zu posten. Da kommen wir ganz schnell in eine Ecke rein, wo man diverse Menschengruppen anspricht, mit denen man nichts zu tun haben möchte und die man auch verabscheut. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich wieder die Thematik, wie auch bei dir. Ich habe auch Familie komplett verstreut auf dem Planeten und wenn die dann ein Familienbild von uns sehen, ja, freut es die natürlich extremst und die haben dann natürlich auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren und zu sehen, ah, okay, jetzt ist der so ein Mann so groß und der zweite ist jetzt auch am wächst und am Gedeihen. Was natürlich schön ist, sind dann wieder schöne Momente, die man auch teilen möchte mit Familie, die jetzt eben nicht um die Ecke wohnt. Das heißt, wenn man da dann irgendwo noch den gesunden Menschenverstand einschaltet und nicht alles rigoros dokumentiert, dann kann man das, glaube ich, auch mal machen. Aber auch da muss man bewusst vielleicht auch in eine Familiengruppe posten oder eben dann auch nur für einen begrenzten Bereich, nicht öffentlich für alle einsehbar. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Und wie es der Jan-Michael Leifert auch so schön gesagt hat, er hat auch ein komplettes Negativbeispiel aus seinem Bekanntenkreis, wo die Eltern den Sohn als Superstar vermarkten möchten im Fußballumfeld und dahingehend dann einen eigenen Instagram-Account und TikTok-Account erstellen und den Jungen bei Schritt und Tritt verfolgen und filmen und posten. Das heißt, das macht nicht mal der Junge selbst, sondern das machen die Eltern für ihn. Und da weiß ich nicht, wie das Kind, wenn es dann mal 18 ist oder 20 ist, ob der das dann immer noch so cool findet mit 20, was seine Eltern da quasi mit ihm gemacht haben, weil er ist dann, er hat komplett, seine komplette Entwicklung ist dann da schon online. Da bin ich dann, das ist dann wieder das andere Extrem, wo ich sage, uff. Ja.
Schwierig, aber ich glaube, Daniel, so wie du es für dich selber, wie du damit umgehst, zusammengefasst hast, das ist etwas tatsächlich, wo ich damit leben könnte. Ja, man hat sein Gerät eh die ganze Zeit in der Hand und macht Bilder. Ja, ich mache viele Familienbilder, teile das mit der Familie, wie du gesagt hast. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, ist, denke ich, dann mit gesundem Menschenverstand, muss man das den Leuten einfach selber auch überlassen. Solange man nicht auf dieses Helikopterformat geht, ne, wo man hier eine digitale Identität für den Nachwuchs komplett abbildet für die öffentliche Welt.
Genau. Weil das ist für mich dann schon so extrem, wenn du versuchst, dein Kind so zu positionieren, als ob es der absolute Superstar ist. Ich glaube, das Kind wird dann auch irgendwann gar keinen Bock mehr drauf haben.
Könnte später schwierig werden in der Eltern-Kind-Beziehung, ja.
Ja, genau. Und rein datenschutzrechtlich, pass auf, das habe ich auch gelernt, theoretisch hat dann das Kind dann auch die Möglichkeit, die Eltern zu verklagen.
Okay.
Ja.
Das geht. Ja, wenn das mit der Erbschaft anders nicht klappt, ne, dann kann man das...
Ja, genau. Ja. Sehr gut. Okay, ja, lieber Dominik, es ist wieder die Zeit so schnell vergangen. Und ich würde dir gerne, wie ich es bei meinem Podcast jetzt quasi eingeführt habe, zum Ende hin gerne ein paar Fragen stellen, die du nicht kennst. Und ich möchte, dass du einfach darauf antwortest, frei heraus, ohne viel Vorbereitungszeit. Und kannst kurz antworten, kannst lang antworten, das überlasse ich vollkommen dir. Okay.
Wunderbar. Schieß los.
Ja, Dominik, in Anbetracht der Zeit, wir befinden uns ja in der Vorweihnachtszeit. Wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, wird es nur noch wenige Tage bzw. Wochen vor Weihnachten sein. Was oder wie viel Plätzchen und Lebkuchen und Süßgebäck isst denn der Dominik jeden Tag?
Oh, viel zu viele. Sagen wir mal so, nach Weihnachten...
Das sieht man dir aber nicht an.
Das hat mit viel Sport zu tun. Aber tatsächlich ist nach Weihnachten noch 2-3 Tage Puffer. Neujahr sieht schon keine Plätzchen mehr. Also es wird nichts aufbewahrt. Geht alles weg und ja.
Alles ratzefatze weg.
Komplett. Also manchmal hängt dann auch so ein kleiner Schwimmreifen, der hat dann 2 Wochen Zeit und dann muss er auch wieder weg sein. Aber ja.
Sehr schön. Okay, und hast du schon alle Geschenke zusammen?
Noch kein einziges,
okay. Ja, dann da muss ich mich selber mal loben. Ich habe dieses Jahr tatsächlich vor dem ersten Advent alle Geschenke zusammen.
Du bist der Wahnsinn, Daniel. Ich bin da übrigens sehr, sehr sparsam, muss ich sagen. Ja, weil ich komme da, glaube ich, auch aus einer wenigen materialistischen Familie. Ja, jeder hat so sein Haus gut bestückt, dann gibt es Naturalien zum Großteil. Deswegen geht das auch immer erst so hin zur Weihnachtszeit. Manchmal sind das dann frische Dinge, die dann in den Geschenkkorb kommen. Also,
das ist auch...
Da ist noch Zeit.
Okay, ja, das ist auch du. Gut, wobei materialistisch ist ja für mich eher, wenn es dann in sehr hohe Beträge reingeht. Ja. Aber wir schauen da auch, dass wir tatsächlich... Es kommt auf kleine Dinge an und es muss was Persönliches sein. Das ist für uns immer ganz wichtig, weil damit zeigst du ja, dass du dir Gedanken gemacht hast über diese Person. Natürlich ist es einfach, die neueste PlayStation zu kaufen und dem Kind unter den Weihnachtsbaum zu schmeißen und zu sagen, hier, Sohn, ich hab dich lieb. Das ist natürlich auch eine Variante, aber auch keine, die wir verfolgen.
Das ist super.
Genau. Okay. Die nächste Frage, lieber Dominik, was sagst du zu Menschen, die keine Lust auf Digitalisierung haben?
Zum einen verpasste Chance, mit Sicherheit. Zum anderen, gut für dich, deine Augen bleiben länger gut. Also ich merke das schon, dass ich langsam meine Brille wieder erneuern muss. Ja, und das hat damit zu tun, dass wir in der westlichen Büroarbeiterwelt, zähle das mal rein, über 30 Jahre unseres Lebens auf einen Bildschirm gucken. Mhm. Das ist krass. Und da muss ich sagen, weniger ist manchmal vielleicht nicht mehr, aber besser.
Aber jetzt, pass auf, jetzt habe ich eine sehr, sehr interessante Anekdote. Ich habe mir letztens einen Podcast angehört, den Gesundheitspodcast für diejenigen, die das sich auch mal gerne anhören möchten. Und da war eine Dame, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, ich weiß nur, dass sie Spezialistin war für Augenheilkunde. Und da hat der Moderator auch gefragt, ja, wie schädlich ist das denn, dass wir tagtäglich auf Displays schauen? Und pass auf, jetzt kommt die spannende Antwort. Es ist überhaupt nicht schädlich, dass wir auf Displays schauen.
I stand corrected. Okay, interessant.
Genau. Das Problem ist, dass uns der Ausgleich fehlt. Ja, das heißt, wenn du einen Arbeitsplatz hast und du guckst aufs Display und hast aber den Ausgleich, in die Ferne zu schauen, dann ist es für deine Augen wunderbar und sie können arbeiten und sie können das dementsprechend ausgleichen. Das ist ja ähnlich so, wie wenn du jetzt den ganzen Tag sitzt oder halt eben stehst oder dich halt bewegst. Also das gehört auch zu einem gesunden Lifestyle dazu, dass du in die Ferne quasi schauen kannst. Und dann ist das Schauen auf dem Display überhaupt nicht schädlich. Und das war für mich so ein riesen Wow-Effekt, so ein Aha-Effekt. Und klar, jeder weiß, ich trage auch eine Brille. Für die bei YouTube zuschauen, sehen das natürlich auch, dass ich eine Brille habe. Und meine Augen dementsprechend auch leider nicht mehr die besten sind. Aber seitdem ich das jetzt verfolge, und das habe ich jetzt vor 3 Monaten tatsächlich gehört in dem Podcast, schaue ich immer, dass ich diesen Ausgleich habe. Das heißt auch tatsächlich rausgehen. Und das ist tatsächlich in unserer Büroarbeit immer schwierig, rauszugehen und tatsächlich in die Ferne zu schauen. Und dann ist dieses Display-Arbeiten kein Problem.
Wunderbar. Haben wir wieder was gelernt, Daniel? Vielen Dank für den Tipp.
Genau. Nee, also wie gesagt, das ist, wollte ich einfach nur teilen, weil die Displayarbeit ja, ist natürlich allgegenwärtig bei uns. Okay. Dominik, das Thema Digitalisierung im Mittelstand. Wir hatten es gerade schon gesagt, ist eine riesen verpasste Chance für viele. Man sagt ja auch so schön, digitalisierst du einen analogen Scheißprozess, hast du auch einen digitalen Scheißprozess. Ist natürlich auch wahr, kann man wirklich so sagen. Und dahingehend auch das Thema mit dem Digitalisieren. Was glaubst du, warum sich die Leute sich beim Digitalisieren so schwer tun und warum wird oftmals vorgeschoben, ja, es ist die DSGVO, die das Digitalisieren verhindert?
Es ist natürlich furchteinflößend, zum Teil dieses Monstrum des Internets und digitalen Tools vor sich zu haben, ja, mit all den fantastischen Möglichkeiten, die es bietet, aber eben auch der ganzen Arbeit, die da reingeht, das dann zu erlernen. Ja. Und ich glaube, man hat manchmal so diese tiefsitzende Angst, dass das ist wie beim Autofahren, eine kleine Bewegung und es passiert ein riesiger Unfall und alles ist kaputt. Ja. Und ich hole mir da was ganz, ganz Schlimmes ins Unternehmen, ins Leben. Das ist in den allermeisten Fällen natürlich nicht der Fall. Wie kann ich mich gegen doch so kleine vielleicht Datenverluste oder Dinge gerade bei der Implementierung schützen? Arbeitet mit guten Partnern zusammen. Samsung, Google, Microsoft. Ja, also verlasst euch da nicht nur auf den günstigsten Anbieter, denn die sind günstig aus gutem Grund. Ich bin der festen Überzeugung, dass Digitalisierung super klappt, wenn man bei der Qualität weniger Abstriche macht als beim Preis. Und sagt, ich hole mir hier starke Partner ins Boot und arbeite mit denen zusammen, um meine Prozesse glatt zu ziehen und zu digitalisieren. Ich liebe deswegen Google und Samsung, weil sie sehr, sehr innovativ sind. Da kommt immer wieder was Neues. Das ist natürlich erschlagend, das ist ein Riesenmonstrum, aber davor sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil man kann mit ganz, ganz kleinen Basics starten und dann ist das Ganze auch wirklich relativ einfach.
Fantastisch, sehr schön. Vielen Dank, Dominik, für deinen Input. Ja, wie gesagt, in Anbetracht der Zeit ist schon wieder eine Stunde vorbei. Deswegen meine Frage an dich, lieber Dominik, wenn die Leute mit dir in Kontakt treten möchten, wie können sie das am besten tun?
Am allerbesten über LinkedIn. Da sind Daniel und ich, wir beide sind ja sehr, sehr aktiv hier unterwegs. Und wir posten hier ganz, ganz fleißig alles, was es Neues aus unseren Unternehmen an Innovationen gibt, aber auch, wo wir zwei zusammen mit Webinaren oder live on stage unterwegs sind. Und ja, schaut da vorbei, dann trefft ihr uns auf den Bühnen Deutschlands oder auf der digitalen Bühne.
Perfekt, perfekt. Das heißt, LinkedIn, der Link zu deinem Profil wird natürlich in den Shownotes unten auch noch gepostet. Und dann hast du ja noch ein weiteres sehr spannendes Projekt, lieber Dominik. Und zwar startest du ja mit deinem eigenen Podcast.
Ja, der Droidica-Podcast wird euch in kaffeepausengerechten kleinen Snippets sozusagen Infos geben zu Android im Businessumfeld. Dabei aber eben nicht die Wissensbasis für Android mit harten Fakten, sondern lustige Geschichten aus dem Leben von Kunden, lustige Geschichten, die wir zusammen mit Partnern zu euch bringen. Das Ganze wird diese Woche gelauncht mit einer Episode, wo ich mich mit Bart tatsächlich unterhalte über Android in Business. Bart wird dabei eine neue Stimme bekommen, die ich ihm mit KI gegeben habe. Dürft ihr euch darauf freuen. Die darauffolgende Folge wird zum Beispiel mit einem Partner die explosionsgeschützte Smartphones produzieren. Und da schauen wir uns mal an, was wir tun müssen, um so ein Ding in die Luft jagen zu können, ja, weil die halten einiges her. Und in diesem Stil wird dieser Podcast dann einmal in der Woche veröffentlicht. Und Daniel, wir werden uns da auch für eine Folge demnächst mal noch zusammensetzen und ein bisschen über coole Samsung-Innovationen sprechen.
Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, da freue ich mich wirklich sehr darauf. Und auch dahingehend meine Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich liebe ja Podcasts, deswegen produziere ich sie auch selber. Und es ist für mich tatsächlich auch ein riesen Mehrwert, Podcasts zu hören, weil ich immer es schaffe, damit meinen Horizont zu erweitern, Sichtweisen von anderen Menschen kennenzulernen. Und ich finde einfach, es gibt viel zu wenige Podcasts aus dieser Mobility-Nische, in der wir uns quasi aufhalten. Deswegen, wenn ihr einen Tipp für mich und für den Dominik habt, wer in diesem Bereich und in diesem Segment auch aktiv ist mit Content, sei es Podcasts oder Videos oder sonst irgendwas, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns das gerne in die Kommentare rein. Wir schauen uns das natürlich liebend gerne an und supporten diese dann auch, soweit es geht. Und lieber Dominik, ich freue mich natürlich sehr, dass du mich da auch mit eingeladen hast. Das ist für mich natürlich auch eine Ehre, weil ich finde das Konzept deines Podcasts wirklich klasse und da freue ich mich wirklich sehr darauf.
Ebenso, Daniel. Da machen wir eine spannende Folge daraus und bringen die, denke ich, auch vor Weihnachten noch auf die Straße. Und bis dahin. Vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Session. Hat mich wahnsinnig gefreut, mich wieder länger mit dir unterhalten zu können. Ich muss jetzt tatsächlich auch in den nächsten Call mit einem Kollegen von dir, lieber Daniel, wo wir darüber sprechen werden, wie wir die X-Cover-Geräte zu einem KI-Powerhouse ausbauen können. Perfekt. Spannende Thematik, die wir auf jeden Fall auf LinkedIn veröffentlichen werden. Sollte das klappen, dann müssen wir ein bisschen basteln.
Hervorragend. Alles klar, lieber Dominik, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, auch euch, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.